Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer, hier zu sein. Fühlt sich an wie zu Hause, obwohl es schon lange nicht mehr das richtige Zuhause ist. Aber es ist immer schön, hier zu sein. Ich bin hier reingekommen und ich habe mich erinnert, ich bin hier groß geworden, bin mittlerweile in Gießen und ich habe mich zurückerinnert, als wir hier Jugendliche waren und Indoor-Baseball gespielt haben und fast die Bildschirme runtergeholt haben. Und das war eine richtig gute Zeit. Und was ich liebe, ist, dass das hier eine Kirche ist, wo in Generationen investiert, wo die nächste Generation gefördert wird, für die gebetet wird und auch Finanzen freigesetzt wird. Und das ist der Hammer. Und ich durfte davon profitieren und ich bin richtig dankbar, wenn wir schon beim Thema sind, dass ich hier aufwachsen durfte, so viel Segen erleben durfte und ein richtig schönes geistliches Zuhause haben durfte. Und auch, dass ihr uns finanziell immer unterstützt habt in Gießen. Wir haben da Gemeinde gegründet vor 3 Jahren, beziehungsweise vor 4 Jahren haben wir gestartet. Und jetzt in einem Monat ist es soweit. Wir feiern unseren 3-jährigen Geburtstag in Gießen. Und es ist richtig schön, was in Gießen so passiert. Ich nehme euch kurz mit rein in ein paar Sachen. Wir haben jetzt unsere Kleingruppensaison wieder ganz neu gestartet. Und mittlerweile sind wir 160 Menschen in Kleingruppen vor Ort. Sonntags sind wir ungefähr 160 bis 200 Gottesdienstbesucher. Und wir hatten jetzt erst 21 Tage des Gebets. Und wir waren über 60 Menschen zum Höhepunkt, morgens um 6 bis 7 Uhr. Und das ist richtig schön, wenn eine Kirche nicht nur sagt, wir wollen beten, nicht nur davon spricht, wir wollen beten, sondern zu Gebet kommt. Und das ist gleichzeitig ein Aufruf für dich. Du darfst kommen zu den Tagen, wo ihr beten werdet, weil Gebet macht einen Unterschied. Gebet kann Berge versetzen. Und was ich festgestellt habe, ist, Gott ist gut und ihm gebührt alle Danksagung unseres Lebens. Und ich glaube, da dürfen wir uns festhalten, weil Gott hat einen guten Plan mit unserem Leben. Gott ist für uns, er liebt uns und vor allem, er hat richtig viel Hoffnung für unser Leben. Und da komme ich auch zu meinem Thema. Ich habe uns heute dieses Thema mitgebracht. Hoffnung ist hier. Hoffnung ist hier. Und darüber wollen wir sprechen. Und wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann schlag doch gerne mit mir mal auf. Johannes 5. Und da wollen wir reinlesen und ich starte direkt rein. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Wir wissen nicht genau, welches Fest hier gefeiert wird. Es gibt so unterschiedliche Vermutungen, aber was wir wissen ist, es waren viele Menschen zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt, so viel wie Haus der Gnade. Und Johannes, der diesen Brief schreibt, beschreibt einen Ort nahe des Schaftors und eine Teichanlage. Und bis ins 19. Jahrhundert dachte man sich, ja, also man kann den Ort nicht nachweisen, also muss Johannes da irgendwie symbolisch was gemeint haben oder man weiß es nicht genau, ob die Geschichte wirklich stimmen kann. Und dann im 19. Jahrhundert konnte dieser Teich ausgegraben werden und er sah genauso aus, wie Johannes ihn hier beschreibt. Und das war eine große Überraschung für viele, dass diese Geschichte anscheinend doch genau an diesem Platz so stattgefunden hat, wie Johannes es beschreibt. Und dann geht's weiter. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Wenn du jetzt in deiner eigenen Bibel mitliest, hast du eventuell bemerkt, dass wir von Vers 3 auf Vers 5 springen. In den meisten modernen Übersetzungen gibt es kein Vers 4. Vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber. Was wir für jetzt wissen müssen ist, Vers 5, unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Geschichte liest, aber ich stelle mir das bildlich vor in meinen Gedanken. Und es ist ein Ort, wo dieser Teich ist und außenrum liegen richtig viele kranke Menschen. Menschen mit Herausforderungen, mit Krankheit, mit Leid, mit Not. Und Und das muss herzzerreißend sein, wenn du da durchläufst und es siehst. Ich meine, heutzutage, wenn ich durchs Krankenhaus laufe, denke ich mir schon, wow, was hier passiert. Aber da weiß ich, den Menschen wird geholfen. An diesem Teich liegen sie einfach nur da und niemand hilft ihnen wirklich. Und sie sind auf sich alleine gestellt. Und so viel Schreckliches, was da zusammenkommt an diesem Ort. Und jetzt kommt Jesus an diesen Ort. Genau an diesen Ort, der hier beschrieben wird. Und keiner kennt Jesus. Jesus kommt und keiner beachtet ihn. Es ist anders als in anderen Bibelgeschichten, wo wir lesen, wo Leute schreien, Jesus, Jesus, komm zu mir. Aber hier kommt Jesus und keiner beachtet ihn zuerst. Keiner fragt nach ihm. Und dann stelle ich mir vor, wie Jesus da reinläuft und schaut, wo ist die schrecklichste Situation? Wo ist der Mensch, der am hoffnungslosesten ist? Wo ist der Mensch, der am längsten krank ist? Und er wird fündig. 38 Jahre. Kannst du dir das vorstellen? 38 Jahre. Jesus hat Mitleid mit diesem Mann. Und jetzt könnten wir uns fragen, warum nicht früher? Warum hat Gott nicht früher eingegriffen? Warum hat das nicht früher gemacht? Warum 38 Jahre? Das ist doch viel zu lang, oder? Und wisst ihr, was ich festgestellt habe in meinem Leben? Gott kommt niemals zu spät. Gott kommt niemals zu spät, aber was ich auch festgestellt habe, er kommt selten zu früh, habe ich auch festgestellt in meinem Leben, aber Gott kommt niemals zu spät, Gott kommt immer zur richtigen Zeit, vielleicht nicht nach deiner Zeit, nicht nach meiner Zeit, aber zur richtigen Zeit. Die richtige Zeit ist Gottes Zeit und Gott kommt immer zur richtigen Zeit. Ich war vor ein paar Jahren auf den Philippinen. Und ich habe mich richtig gefreut, dort richtig in die Kultur einzutauchen. Ich war da über 3 Monate und dann habe ich eine Einladung erhalten und mit über 100 anderen Menschen. Und ich habe mich richtig gefreut, da hinzugehen. Und auf der Einladung stand, um 17 Uhr fängt die Party an. Und ich war so, ja herrlich, ich mache mich ready. Um 16.45 Uhr stehe ich da, ich sitze schon bereit. Und ich denke mir so, wo sind all die Leute? Wo sind all die Leute? Und dann gucke ich auf die Uhr so ein bisschen später und ich merke, der Zeiger steht schon auf 17.15 Uhr und es ist noch nicht losgegangen, es sieht nicht bereit aus, Leute arbeiten noch und ich frage mich, was passiert hier? 17.30 Uhr, nichts, 17.45 Uhr und in mir kommt die deutsche Ungeduld raus und ich stehe auf und ich denke mir, okay, hier passiert heute nichts mehr und ich will dieses Gelände verlassen und plötzlich kommt ein Typ auf mich zu, greift mich am Arm und sagt mir, er hat auf Englisch gesprochen, aber zu Deutsch, Marian, verlass das Gelände nicht, die Party wird starten, irgendwann. 2 Stunden später hat diese Party begonnen, aber ich sage euch eins, wenn die Party startet, die hört nicht mehr auf, die läuft und läuft und läuft. Das war eine der wildesten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Es gibt keine Party wie eine philippinische Party, das kann ich euch sagen, ey. Es ist wirklich verrückt, es war bunt, es war laut, es war noch lauter und es war richtig laut. Es war wirklich alles dort. Ich habe da gegessen und von vegan gab es bis, ich habe zum ersten Mal Schweinegehirn dort gegessen, von Hühner so Füße, die gefrittiert waren. Also man muss sich ja auch der Kultur anpassen, oder? Man muss es mal probieren, habe ich mir gedacht und sorry für alle Tierschützer unter uns. Und es war ein Fest, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben erlebt habe. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gott kommt manchmal nicht nach meiner Zeit, nicht nach deiner Zeit, sondern nach philippinischer Zeit. Es ist ein bisschen spät manchmal nach unserer Meinung. Und so ist es aber mit Gott. Es ist nicht so, wie wir es uns vorstellen, so wie wir uns das ausgemalt haben, wie wir das erwartet haben, sondern es ist viel besser am Ende, als wir es jemals uns vorstellen könnten. Gott kommt zur richtigen Zeit. Nicht so, wie wir es vielleicht erwarten, wie wir es hoffen, aber er kommt genau zur richtigen Zeit. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich bin nicht gegen Schnelligkeit. Ich liebe Schnelligkeit. Ich bin selber schnell unterwegs in meinem Leben. Aber wisst ihr, wir haben uns so gewohnt, Dinge sofort zu bekommen. Manche sitzen hier in der letzten Reihe, sind auf Amazon unterwegs und bestellen sich noch Sachen und morgen früh liegt das Ding vor der Haustüre. Wir sind so gewohnt, Schnelligkeit in unserem Leben zu haben, dass wir die Geduld verlieren und alles, was es tut, ist Unzufriedenheit erhöhen, Depression zu erhöhen, weil wir gar nicht mehr warten können. Und ich bin nicht gegen Schnelligkeit, aber nur, wenn wir auf den Nenner kommen, dass Schnelligkeit ein Luxus ist und kein Anrecht ist in unserem Leben. Schnelligkeit ist kein Anrecht, sondern Gott tut Dinge, die gut sind. Und gute Dinge, die brauchen Zeit. Wer von uns weiß das? Wenn ich Pizzateig mache, dann braucht es Zeit, bis er aufgeht. Wenn ich den nach 2 Stunden im Backofen tue, oh Mann, den kannst du direkt in den Restmüll schmeißen. Ja, hier in der Biotonne wahrscheinlich. Aber wenn du dir Zeit nimmst und den Teig 72 Stunden in den Kühlschrank packst, oh come on, das wird die beste Pizza, die du je gegessen hast. Ich liebe Pizza, by the way. Und gute Dinge brauchen Zeit. Und Gott nimmt sich Zeit, weil er Dinge gut macht. Und das dürfen wir lernen. Und wisst ihr, selbst wenn wir warten, tut Gott Dinge in uns, die wir manchmal vielleicht nicht sofort sehen, aber die super wichtig sind für den Prozess. Und deswegen, vielleicht bist du in einer Situation, wo du schon lange wartest. Und ich will dir sagen, hör nicht auf zu warten, sondern vertrau auf Gott. Weil Gott kommt zur richtigen Zeit. Gott kommt zur richtigen Zeit. Und in Johannes 5 haben wir eine wunderschöne Geschichte über das Timing Gottes. 38 Jahre. Es ist Gottes Zeit. Es ist Gottes Zeit. Und ich weiß nicht, wie du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht bist du körperlich krank. Vielleicht hast du innerlich Dinge, die Probleme innerlich, die schon seit Jahren quälen, seit Monaten quälen und du kommst nicht raus. Es ist derselbe Schmerz. Und während wir uns diese Passage anschauen, will ich dir sagen, hey, mit Jesus gibt es immer einen Weg. Mit Jesus gibt es immer einen Weg. 38 Jahre liegt dieser Mann an diesem Teich. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Diese 38 Jahre haben ihm nicht die Hoffnung genommen. 38 Jahre und dieser Mann hat immer noch Hoffnung auf Heilung. Und ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, die zu uns sagen, hey, gib die Hoffnung nicht auf. Und die Leute, die meinen das gut mit uns, weil er gibt die Hoffnung auf, weil sie es gut mit uns meinen. Ja? Hör auf, mach dir keine Hoffnung. Ja? Den Satz kennen wir, oder? Mach dir keine Hoffnung mehr. Und die Leute, die meinen es nicht böse, sondern die meinen es gut, wenn sie es zu uns sagen, weil sie sagen, hey, hab keine großen Erwartungen, weil wenn es nicht erfüllt wird, dann wirst du nicht so leiden drunter, dass es nicht passiert ist. Und so steht es auch in Sprüche 13, Vers 12. Lange vergeblich auf etwas zu warten, macht das Herz krank. Ja, und vielleicht hast du das schon mal gehört und das Enttäuschung dann groß wird, wenn etwas nicht passiert. Aber was wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, es geht nicht darum, einfach ein bisschen mehr Hoffnung in unserem Leben zu haben, von unserer eigenen Kraft irgendwie Hoffnung hochzuhalten und zu sagen, oh, ich schaff's irgendwie aus meiner eigenen Kraft, irgendwie schaffe ich das schon, Hoffnung zu haben, sondern wir dürfen lernen, unsere Hoffnung auf jemanden zu setzen. Das dürfen wir lernen aus dieser Geschichte, dass es einen Unterschied macht, ob ich einfach Hoffnung von mir aus produzieren muss oder ob ich Hoffnung auf jemand setzen darf. Und genau das ist so wichtig, dass wir es lernen. So steht es auch im Psalm 62, Vers 6. Nur auf Gott vertraue meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Auf Gott vertraue meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Ich setze meine Hoffnung nicht auf irgendein Ergebnis. Ich setze meine Hoffnung nicht auf irgendeine Agenda, nicht auf irgendeinen Mythos, sondern ich setze meine Hoffnung allein auf Jesus. Es ist nicht die Stärke deines Glaubens, sondern es ist das Objekt deines Glaubens, die den Unterschied macht. Und das Objekt unseres Glaubens darf Jesus sein in unserem Leben. Mit Gott gibt es immer einen Weg und im Glauben werden wir diesen Weg finden. Mit Gott gibt es immer einen Weg. Und im Glauben dürfen wir diesen Weg finden. Und hier als Kirche, wir lehren keine Willenskraft. Du musst es irgendwie mit Disziplin schaffen. Du musst es aus dir selber irgendwie in den Griff bekommen. Sondern wir lehren hier einen Glauben, der auf Jesus fixiert ist. Wir hoffen auf Jesus, König der Könige, Schöpfer des Universums, Herr der Herren, der alles in seiner Hand hat. Auf ihn hoffen wir. Und das ist die Stärke unseres Glaubens. Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung ist eine Person. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Und ich bin so dankbar, dass wir Jesus haben dürfen. Und Jesus kann alles verändern. Er kann alles verändern. Und wenn du mir nicht glaubst, ich war vor ein paar Wochen, haben wir einen Alpha-Kurs auch gestartet, wie ihr jetzt auch startet. Und ich will dich ermutigen, lad Leute aus deinem Umfeld ein, bring sie mit, geh selber mit ihnen mit, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, bis sie sich wohlfühlen. Wir haben das auch gestartet und im Dezember hat eine Lady angefangen, zu uns zu kommen, letzten Jahres, und war das erste Mal im Gottesdienst, war bewegt. Und dann im Januar habe ich sie gefragt, hey, willst du nicht zu uns zum Alpha-Kurs kommen, mit dabei sein, einfach über den Glauben hören? Und sie war erst, boah, weiß nicht, ob das das Richtige ist. Sie ist sehr schüchtern, auch ein bisschen zurückgezogen. Und ich habe sie gefragt und ermutigt und sie meinte, okay, ich probiere es mal. Du kannst ja einfach mal vorbeikommen und schauen, wie es ist. Und sie kommt zum ersten Mal, sie kommt zum zweiten Mal, sie kommt zum dritten Mal und sie hat nicht viel gesprochen. Sie hat ein paar Fragen manchmal gestellt, aber war eher zurückgezogen am Ende des Tisches. Und dann irgendwann beim fünften Mal kommt sie rein und voller Strahlen und sie sagt, Marian, ich muss heute etwas erzählen. Und zwar haben wir immer so eine Top-Flop-Runde, wo wir erzählen, was in der Woche passiert ist. Und sie meinte, ich habe was mit Gott erlebt. Und ich bin auf die Knie gegangen und ich habe diese Woche mein Leben in Gottes Hand gelegt. Und wisst ihr, das ist nicht die Ende der Geschichte, sondern ab da hat sich was verändert. Sie hat nicht nur noch eine Frage zum Alpha-Kurs mitgebracht, sondern wir haben so Kontaktkarten und die waren vollgeschrieben bei ihr mit irgendwelchen Fragen und die bringt sie zum Alpha-Kurs mit und sie schreibt diese Fragen auf und sie fragt Frage nach Frage nach Frage und es hat gar nicht mehr aufgehört und sie durchlöchert uns an diesem Alpha-Kurs. Aber was passiert ist in diesen Wochen, dass man merkt, in ihr passiert was, mehr Freude ist da, mehr Hoffnung ist da. Und dann lässt sie sich taufen vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ein Monat hat sie sich taufen lassen, bei uns auch. Und ich habe noch nie so eine Taufe erlebt. Sie stand da vorne und sie erzählt ihre Geschichte. Sie hat alles niedergeschrieben, hat nicht einmal hochgeguckt und hat einfach abgelesen, was sie sich aufgeschrieben hat. Und ich glaube, ich habe noch nie so geweint in einem Gottesdienst. Sie erzählt, Marian, sie erzählt nicht mir, sondern der ganzen Kirche, erzählt sie, ich bin das letzte Mal in der Kirche gewesen mit meiner Konfirmation und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Ort? Ich will damit nichts zu tun haben, das hat nichts mit meinem Leben zu tun und alles. Und dann ab da, meinte sie, ihr Leben ging bergab und ich kenne die Geschichten. Ich frage mich manchmal, wie können so viele Schicksalsschläge in einem Leben passieren, wo so viel Müll passiert ist in ihrem Leben. Aber sie hat erzählt, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist, sie langsam aufräumen konnte und einfach, Jesus hat alles neu gemacht bei ihr. Und wisst ihr was, an diesem Taufgottesdienst hat sie Leute mitgebracht aus ihrem Umfeld. Ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Und eine Lady meinte, Marian, ich bin jetzt schon so lange mit dieser Lady unterwegs. Und weißt du, es ist schon interessant, weil wir haben so viele Tipps gegeben, so viele Sachen, wir haben sie überall hingeschickt und nirgends hat ihr irgendwas geholfen. Und seit dem halben Jahr, wo sie bei euch ist, man merkt, wie sich Dinge verändert haben, wie sie Dinge in Angriff nimmt, wie sie ihr Leben aufräumt und wie sie ganz neue Hoffnung hat und Jesus sie verändert hat. Atheistin, nichts mit Kirche zu tun, hat genau diese Worte gesagt. Und das ist, was Jesus tun kann im Leben von Menschen, im Leben von uns. Dieser Mann, zurück zu unserer Geschichte, der setzt seine Hoffnung noch nicht auf Jesus, weil er Jesus nicht kennt, sondern er setzt seine Hoffnung auf diesen Teich, auf ein Ergebnis, dass er gesund wird. Und dann kommt Jesus und er fragt ihn eine Frage, bei der wir uns vermutlich einen Kopf fassen würden, und zwar, willst du gesund werden? Willst du? Und ich denke mir, Jesus, was fragst du das überhaupt? Was ist das für eine Frage? Warum diese absurde Frage? Natürlich, sonst würde er da nicht liegen, oder? Willst du gesund werden? Und warum fragt Jesus diese Frage? Ich glaube, weil die meisten von uns eher darin interessiert sind und die Idee mögen, dass Gott unsere Umstände ändert, als uns zu verändern. Dass wir es lieber mögen, dass sich Dinge in unserem Leben ändern, als dass wir uns ändern. Wenn ich Leute frage, beim Alpha-Kurs in Kleingruppen, hey, was soll Gott ändern in deinem Leben? Dann kommen gute Dinge wie, hey, ich brauche einen Durchbruch in meiner Beziehung, ich brauche einen Durchbruch in meinen Finanzen, ich brauche einen Durchbruch in meiner Gesundheit, ich brauche einen Durchbruch hier, ich brauche einen Durchbruch dort. Und das sind gute Dinge, für die wir beten können, aber was ich selten höre ist, ich brauche, dass Gott mich verändert. Höre ich fast nie, aber ich glaube, das ist das beste Gebet, dass wir beten können, weil wenn wir verändert werden, dann kommt unser Durchbruch. Und dafür sollten wir anfangen zu beten. Wir wollen meistens, dass sich Situationen verändern, aber nicht wir uns verändern. Dass andere Menschen sich verändern, aber nicht wir uns verändern. Und Jesus fragt hier, und das ist der Herzschlag, willst du gesund werden? Er fragt nicht, willst du dich ein bisschen besser fühlen? Willst du, dass sich es verändert? Sondern willst du verändert werden? Und ich glaube, er meint es ganzheitlich. Ganzheitlich verändert werden, ganzheitlich gesund zu werden. Und ich glaube, wir können zur Kirche kommen, uns besser fühlen, aber nie wirklich gesund werden. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, dass wir kommen Sonntag für Sonntag und es fühlt sich irgendwie gut an, aber wir werden nie richtig gesund in unserem Innerlichen. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht Jesus sein Herzschlag, sondern ich glaube, Gottes Herzschlag ist, uns gesund zu machen. Dass wir eine Hoffnung haben, die tatsächlich hält, wenn schwere Zeiten kommen. Dass wir wirklich einen Frieden haben, ganz egal, was um uns herum passiert. Und das will Jesus uns eigentlich schenken. Und das darf in unser Herz reinfallen. Aber wisst ihr, diese Frage, die Jesus stellt, die ist einfach nur fair. Weil manchmal sind wir bequemer in unserem Problem und wollen deswegen gar nicht raus aus unserem Problem. Und ich kenne solche Menschen, ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, aber die wollen in ihrem Problem haften. unten bleiben. Sie wollen da gar nicht rauskommen, weil die Probleme, die machen sie zu jemandem. Weil mit diesen Problemen können sie zu Leuten kommen und sie können den Leuten davon erzählen, was gerade in ihrem Leben los ist. Und sie haben was zu erzählen und sie haben das Ohr von anderen Leuten. Und plötzlich dieses Problem wird zu ihrer Identität, weil das Problem macht sie zu jemandem. In diesem Text ist es doch interessant, dass du keinen Namen von diesem Mann findest, sondern die Krankheit wurde zu seiner Identität. Der Mann, der 38 Jahre krank war. Die Krankheit wird zu seiner Identität. Und ich sage dir eins, das soll in unserem Leben nicht so sein, sondern Jesus darf dir eine Identität geben. Und nicht die Krankheit, nicht das Problem in deinem Leben soll deine Identität bestimmen, soll bestimmen, wo du gerade unterwegs bist, sondern alleine das, was Jesus tun kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann sich wohlgefühlt hat an diesem Teich. Wisst ihr warum? Weil das sind alle wie er. Das sind alle krank um ihn rum. Das sind alle irgendwie nicht ganz fit. Sie sind alle nicht Teil der Gesellschaft. Und es fällt einem doch leichter, da unterwegs zu sein, anstatt wirklich wieder rauszugehen. Und Jesus fragt ihn hier, willst du wirklich gesund werden? Weil was bedeutet es, wenn er gesund wird? Er muss sich wieder eine Arbeit suchen. Er muss sich ein Haus suchen. Er muss Teil der Gesellschaft werden. Und Jesus fragt ihn, willst du wirklich dein Leben hinter dir lassen? Weil damit verändert sich alles. Du musst wieder neu dein Leben angehen. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass diese Heilung, von der Gott spricht, Jesus spricht, dass es noch viel mehr ist als einfach körperlich, sondern innerlich. Und das sehen wir in Vers 14, haben wir nicht gelesen, aber ich lese kurz rein. Gehe hin und sündige nicht wieder, dass dir nichts Schlimmeres widerfährt. Jesus ist so viel mehr interessiert, wie es dir innerlich geht, wie es deinem Herzen geht, als wie es dir körperlich geht. Jesus hat so viel mehr im Sinn für dich, dass du Rettung in deinem Leben erlebst, anstatt dass du körperlich gesund bist. Ihm ist so viel wichtiger, dass du in dir verstanden hast, wer er ist, anstatt dass du gesund wirst. Und wisst ihr, es ist eine klare Ansage, die Beziehung zu Gott ist so viel wichtiger, als ob du krank bist oder nicht krank bist. Die Beziehung zu Gott, wenn im Reinen ist, dann geht es dir wirklich gut. Wir sehen hier, Sünde hat Konsequenzen und Sünde hat Konsequenzen, aber Jesus ist gekommen, um die Konsequenz der Sünde wegzunehmen. Und deswegen dürfen wir zu Jesus kommen, der genau das tun will. Und das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben erleben darfst, dass Jesus in dein Herz kommt und dir Hoffnung schenkt, Frieden schenkt. Aber was wir immer noch nicht geklärt haben, ist, warum liegen eigentlich so viele Menschen an diesem Teich? Warum liegen die an diesem Teich? Was ist an diesem Teich so besonders? Auf was warten sie? Wie wir gelesen haben, sie warten nicht auf Jesus, auch in Vers 13 steht, aber der Geheilte wusste nicht, wer Jesus war. Der Geheilte kannte Jesus nicht, also haben sie nicht auf Jesus gewartet, sondern auf was anderes. Und zwar warteten die Leute darauf, dass Vers 4 passiert. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers 4, aber davor eine Erklärung, warum der vielleicht nicht in deiner Bibelübersetzung ist. In meiner Bibelübersetzung, eine gute alte Lutherbibel, come on, da ist dieser Vers mit drin. In meiner neueren Bibelübersetzung, NGÜ, da steht er nicht mehr in diesem Text, sondern er steht am Rand. Und warum das so ist, ist ganz einfach, weil die Bibel, die ist ein richtig gut belegtes Buch. Und zwar gibt es da Manuskripte, ich will da gar nicht so tief einsteigen, uns nur ganz kurz mit reinnehmen. Und zwar gibt es da ganz viele Briefe, die wir haben und die sind immer gleich abgeschrieben. Und dann hat man ältere Manuskripte gefunden, die näher an Jesus seinem Wirken dran sind und hat gemerkt, dieser Satz ist nicht in allen Manuskripten drin. Vers 4 fehlt in den frühesten Abschriften. Und deswegen sagt die Textkritik, boah, Textkritik muss man bei Exegese machen, das ist herrlich, ja. Da kann man sich durchkämpfen. Und mit der Textkritik schaut man eben, okay, in der frühesten Abschrift ist der Vers nicht drin. Also wie ist er reingekommen? Und da gibt es zwei Vermutungen. Die erste Vermutung ist, dass jemand aus der Antwort von Vers 7, was der Mann gibt, einfach in Vers 4 eine Notiz reingeschrieben hat und dass noch keine Verseinteilung, Kapiteleinteilung wie bei uns gab, ist die Notiz einfach mit in den Text reingerutscht. Oder die zweite Sache ist, dass jemand diesen Mythos kannte von diesem Teich und es einfach hingeschrieben hat in den späteren Abschriften und sich das so weiter verbreitet hat. Aber was jetzt wichtig ist für uns ist, dass wir Vers 4 mal lesen, weil es gibt uns Einblick, warum die Menschen an diesem Teich waren. Vers 4. Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erstes in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich, an welcher Krankheit er litt. Also die Menschen an diesem Teich, sie warteten darauf, dass dieses Wasser in Bewegung gesetzt wird, dass sie als erstes rein können und gesund werden, ganz egal, was sie für eine Krankheit haben. Und Jesus fragt diesen Mann, willst du gesund werden? Und jetzt macht auch diese Antwort von diesem Mann Sinn, oder? Dieser Mann antwortet nämlich mit, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich das alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Jetzt macht es Sinn, dass der Mann so komisch antwortet auf diese Frage, willst du gesund werden? Weil was sollte eigentlich die Antwort sein? Einfach, ja, ich will gesund werden. Aber dieser Mann, der sagt, hey, ich habe meine Gründe, warum ich hier liege, weil mir niemand hilft. Ich bin alleine. Und ich dachte mir so, Jesus, wie er da steht, und bist du taub auch noch zusätzlich? Hast du nicht verstanden, was ich gefragt habe? Aber ist es nicht verrückt, in der Gegenwart eines mächtigen Jesus, wir mit Erklärungen kommen, was wir eigentlich brauchen? Dass wir mit Erklärungen kommen, was wir eigentlich brauchen und wie wir es brauchen. Und so oft ticken wir so, weil, versteht mich nicht falsch, alles, was der Mann gesagt hat, war richtig, das waren Fakten. Das hat gestimmt, was dieser Mann gesagt hat. Er braucht jemanden, der ihn in den Teich trägt, aber er wusste nicht, wer vor ihm steht und ihn fragt. Und deswegen kommt er mit diesen Erklärungen, weil er keine Ahnung hat, was dieser Mann tun kann. Und wenn wir die Unmöglichkeit sehen, sieht Jesus darin eine Möglichkeit. Er sieht darin eine Möglichkeit. Glauben hat die Fähigkeit, Fakten zu übergehen. Die Fakten sind wahr, aber Glauben hat die Fähigkeit, diese Fakten zu übersteigen. Das ist, was der Mann nicht wusste. Und deswegen fängt dieser Mann an, Jesus zu erklären, hey, Jesus, ich weiß, du bist neu hier, aber ich sag dir jetzt mal, wie es an diesem Teich läuft. Und zwar, ich brauche jemanden, der mir hilft, als erstes in diesen Teich zu kommen. Und deswegen gibt dieser Mann diese Antwort, obwohl da Jesus ist. Ich brauche jemanden, ich habe niemanden, ich bin so alleine. Es ist schön, dass du fragst, Jesus, ob ich gesund werden will, aber ich habe einfach niemanden, der mir hilft, in diesen Teich zu kommen, weil der Teich ist meine einzige Hoffnung. Weil der Teich ist meine einzige Hoffnung. Und der Mann sieht seine Hoffnung in diesem Teich. Und ich weiß, dass viele heute hier sind und ihre einzige Hoffnung in Geld sehen. Und ich weiß, dass manche von uns ihre einzige Hoffnung in Gesundheit sehen. Ihre einzige Hoffnung in dem neuen Job sehen, in dem Partner sehen, in Befriedigung sehen oder was auch immer. Ich könnte diese Liste weitermachen, aber wir sehen unsere einzige Hoffnung, wenn ich meinen Partner habe, wenn ich so viel Geld habe, dann geht es mir gut, dann habe ich Frieden, dann finde ich endlich wieder Hoffnung. Wenn ich diese Dinge habe, habe ich weniger Probleme. Wenn mein Leben wäre so viel besser, wenn ich diese Dinge hätte. Wenn ich zum Wasser komme, dann geht's mir endlich besser. Was er denkt ist, er will als erstes in dieses Wasser kommen. Aber was will er eigentlich wirklich? Er will gesund werden, oder? Er will gesund werden. Seid ihr bei mir? Er will gesund werden. Und wenn es einen Weg gibt, geheilt zu werden, ohne in diesen Teich zu gehen, würde er nicht Ja sagen? Würde er nicht Ja sagen? Wenn es eine Möglichkeit gibt in deinem Leben, Sicherheit, Zufriedenheit, Frieden zu haben, ohne mehr Geld zu haben, ohne einen Partner zu haben, ohne Befriedigung in deinem Leben zu haben, wenn du echte Freude erleben kannst, wärst du nicht interessiert, das zu haben? Darf ich dir Jesus Christus vorstellen? Weil Jesus hat genau diese Dinge für dich, dass du nicht mehr Geld brauchst, nicht endlich den Partner brauchst, nicht endlich die eine Sache brauchst, nicht endlich in den Teich zu kommen, sondern Jesus hat bessere Dinge für dich. Und er kann dir diese Dinge wirklich geben, dass sie für immer halten. Wir denken manchmal, das ist der einzige Weg, wie ich glücklich werden kann. Aber Jesus hat was viel Besseres für dich. Jesus hat so viel mehr für dich in deinem Leben. Und Jesus sagt zu diesem Mann, steh auf und geh. Und dieser Mann glaubt ihm, er steht tatsächlich auf und er ist gesund. Unglaube sagt, das Bett hat mich 38 Jahre getragen und es wird mich weitertragen. Glaube sagt, das Bett hat mich 38 Jahre getragen, jetzt trage ich das Bett. Das ist, was Jesus tun kann. Das ist, was Jesus in unserem Leben tun kann. Und wisst ihr, was ich so interessant finde an dieser Geschichte? Dass dieser Mann nicht nach Jesus gesucht hat, sondern Jesus hat ihn aufgesucht. Und vielleicht bist du heute hier. Und du bist nicht auf der Suche nach Jesus, aber darf ich dir sagen, Jesus ist auf der Suche nach dir. Er liebt dich über alles und er will unbedingt eine Beziehung mit dir haben, weil er für dich alles geben würde und er hat schon alles gegeben am Kreuz und er sagt, komm in meine Arme. Und vielleicht ist heute dein Morgen, wo du dich entscheiden darfst und ich will das annehmen. Ich will gesund werden in meinem Herzen, ich will Rettung erleben in meinem Herzen. Und wisst ihr, Jesus hat diesen Mann im Auge Und wir sehen in dieser Geschichte, wie Religiosität funktioniert. Religiosität funktioniert, indem du als erstes an diesem Teich bist, dann wirst du geheilt werden. Wenn du am meisten Bibel liest, wenn du am meisten Wissen hast, wenn du am meisten betest, wenn du am meisten mitarbeitest, und diese Liste könnten wir ewig weiter fortführen, dann hast du es geschafft. Du musst tun, du musst leisten, du musst es versuchen, aber hier ist, was Gnade macht. Und deswegen ist diese Geschichte auch so wunderschön, weil Jesus, fleischgewordenes Wort, so steht es in Johannes 1, kommt zu dem, der als letztes dahin gekommen wäre, weil er am schlimmsten aussieht, weil er die schlimmste Situation ist. Und er sagt, du bist der Letzte, aber ich komme zu dir und damit bist du der Erste. Der Letzte wird der Erste sein. Und das ist, was Gnade tut. Er geht zu dem, der als letztes dran wäre, der am letzten in dieser Reihe steht und sagt, du bist der Auserwählte, dich will ich haben, dich will ich heilen. Und das ist so schön, dass Jesus genau dafür gekommen ist. Dieser Raum heißt Haus der Gnade. Und das ist doch so interessant, weil genau das ist der Akt der Gnade, dass Jesus kommt, ihn aufsucht. Umso schlimmer die Situation aussieht, umso größer ist die Möglichkeit für ein Wunder. Umso schlimmer deine Situation aussieht, komm zu Jesus, weil umso höher ist die Möglichkeit für ein herrliches Wunder, das du erleben darfst. Und wisst ihr, diese Geschichte ist der Hammer. Ich bin begeistert, weil wenn du die wirklich verstehen willst, dann musst du in Johannes Evangelium ein bisschen unterwegs sein und mal ein Kapitel davor reinschauen, was da so passiert. Und da ist Jesus unterwegs in Johannes 4 und das ist der Kontext ein bisschen. Und Johannes beschreibt, wie Jesus an einen Brunnen kommt und Mittagssonne ist am Start und er geht zu diesem Brunnen und da trifft er eine Frau. Und diese Frau, die kommt in der Mittagssonne zum Wasser, weil sie verstoßen ist von dieser Stadt. Und diese Frau, die weiß eigentlich, hey, die Juden, die reden nicht mit mir, deswegen spricht sie Jesus gar nicht an, aber Jesus spricht diese Frau an und sagt mir, hey, gib mir was zu trinken. Und diese Frau reagiert ganz komisch, hey, warum redest du mit mir? Eigentlich darfst du gar nicht mit mir reden. Und dann sagt Jesus, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen, ob ich dir lebendiges Wasser geben könnte. Und Jesus beschreibt da, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers und wenn du von mir trinkst, dann wird es dich nie wieder dürsten. Jesus ist die Quelle, die niemals versickern wird. Er ist das lebendige Wasser, er ist die heilende Kraft. Und dieser Mann in unserer Geschichte, also ein Kapitel weiter, erklärt Jesus, dass er nicht zum heilenden Wasser kommt, dass er nicht zu dieser Quelle kommt. Und Jesus ist so, verstehst du es nicht? Ich habe verstanden, dass du nicht hinkommst und deswegen komme ich als Quelle des lebendigen Wassers zu dir. Komme ich mit meiner heilenden Kraft zu dir, weil du es aus deiner Kraft nicht schaffst. Und das ist, was Gnade macht. Das ist, was Gnade macht. Ich habe es nicht zum Wasser geschafft, deswegen kommt das lebendige Wasser zu mir. Ich habe es nicht zu Gott geschafft mit meiner Leistung, mit all dem, was ich versucht habe, und deswegen ist Gott zu uns gekommen. Das ist das Evangelium. Jesus ist zu uns gekommen, weil wir es nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen. Und deswegen lieb ich diese Geschichte, weil sie genau das verdeutlicht. Und er sagt, es funktioniert nur auf meinen Weg, ich muss zum Teich kommen. Und Jesus sagt, du verstehst es nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Gesellschaft sagt dir, du musst leisten. Religiosität sagt dir, du musst leisten. Jesus sagt, ich habe für dich geleistet, weil du mir wichtig bist. Ganz egal, ob Menschen sagen, du bist ein hoffnungsloser Fall, der einfach 38 Jahre irgendwo rumliegt. Ganz egal, ob du irgendwelche Dinge mit dir rumträgst. Er sagt, ich bin für dich gekommen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und in dieser Geschichte sehen wir, um was es Jesus wirklich geht. Nicht darum, dass du irgendwelche religiösen Pflichten tust, sondern dass du Jesus in dein Herz aufnimmst. Dass du eine Beziehung mit Jesus als deinen Retter und Herrn eingehst. Menschen haben einen hoffnungslosen Fall gesehen in diesem 38-jährigen kranken Mann, der 38 Jahre krank war. Sie haben ihm nicht geholfen, sonst hätte ihm ja auch jemand helfen können, ihn reinzutragen. Aber er hatte anscheinend niemanden, weil die Menschen nur Hoffnungslosigkeit gesehen haben. Jesus sieht einen Menschen in seinem Ebenbild, den er liebt, auf den er zugeht, den er anrührt und den er heilen will. Und wisst ihr, in dieser Geschichte lesen wir, dass diese Menschen an diesem Teich, so viele Kranke, einfach nur darauf warten, bis dieser Teich sich bewegt, dass sie reinkommen können und dass einer gesund wird. Darf ich dir heute Morgen was sagen? Du musst nicht mehr warten. Du musst nicht mehr warten, bis sich irgendwas bewegt, sondern vor 2000 Jahren hat sich schon was Großartiges bewegt. Und zwar, Jesus ist auf diese Welt gekommen, er ist ans Kreuz gegangen, er hat sein Blut vergossen, damit wir frei sein dürfen, dass wir rein sind. Und wir dürfen einfach nur dieses herrliche Geschenk in unserem Leben annehmen und sagen, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Und das ist Hoffnung die über dieses Leben hinausgeht. Weil er sagt, ich will euch ewiges Leben schenken. Wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr an mich glaubt, will ich euch ewiges Leben geben. Ob du es verdient hast oder nicht, darum geht es nicht. Weil Jesus hat es getan für uns. Er hat es geleistet für uns. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du aufmerksam dabei warst, Marian, da liegen doch so viele Kranke. Warum heilt Jesus nicht all die Kranken? Warum heilt er nicht all die Kranken? Und ich kann es dir nicht sicher sagen, aber was ich vermute ist, dass diese Kranken so fixiert waren auf ihren Weg, so fixiert waren auf die Hoffnung, die sie in diesem Teich haben, dass sie gar nicht mitbekommen haben, dass da hinten jemand geheilt wurde auf andere Art und Weise, dass da hinten jemand war und Jesus hat ihn angerührt und er hat zwar geschrien, aber sie wollten keinen Blick abwenden von diesem Teich, weil es könnte ja sein, dass in dieser Sekunde dieser Teich in Bewegung gesetzt wird und ich muss hier als erstes reinkommen, dass sie gar nicht nach hinten geschaut haben und gar keine Hoffnung darauf gesetzt haben. Weil was ich lese in der Bibel ist, dass immer wenn Jesus eine Anfrage bekommen hat, dass jemand zu ihm kam, kannst du mich heilen, kannst du mich anrühren, hat Jesus nicht verweigert, sondern er hat die Menschen immer geheilt. Aber wisst ihr, was ich glaube? An diesem Teich kamen keine Anfragen mehr rein. An diesem Teich hat niemand geschrien, Jesus, ich brauche auch dich, ich brauche dich und du darfst mich heilen. Sondern an diesem Teich waren die Menschen auf etwas anderes fokussiert. Ich bin mir sicher, hätten sie geschrien, Jesus, heile auch mich, wäre Jesus hingegangen und hätte sie geheilt. Aber sie haben weiterhin ihre Hoffnung, ihren Blick auf dieses Wasser gesetzt. Und ich will dich heute Morgen fragen, worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf setzt du deinen Fokus? Was sind die Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das ist der Weg, wie ich wirklich Frieden finde, wie ich Hoffnung finde, wie ich all diese Dinge finde, die ich in meinem Leben suche? Und ich will dir sagen, richte deinen Blick weg von den Dingen, richte deinen Blick auf Jesus, weil er hat es schon vollbracht. Er ist für dich gekommen, er hat Hoffnung für dich, er hat Frieden für dich, er hat Heilung für dich, er hat all das, wonach du auf der Suche bist. Wenn du dein Herz aufmachst, mit ehrlichem Herzen kommst, und sagst, ich brauche dich, Jesus. Er wird dich nicht im Stich lassen, sondern er wird zu dir kommen. Und so will ich heute Morgen uns auch fragen, lass uns mal die Augen schließen und einfach so einen Moment haben, wo wir ganz persönlich mit unserem Herzen vor Gott kommen. Wo du schauen darfst, was Jesus heute Morgen zu dir spricht. Vielleicht klopft er an deinem Herzen und du merkst, ja, eigentlich bin ich gemeint. Eigentlich sollte ich heute diese Entscheidung treffen und ich will dich ermutigen, dass du diese Entscheidung triffst. Warte nicht auf morgen, warte nicht auf eine Woche, sondern triff heute diese Entscheidung und sag Ja zu Jesus. Sag Ja zu ihm, weil er ist deine Hoffnung, weil er ist dein Frieden. Und während alle Augen geschlossen sind und niemand rumschaut, will ich einfach fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, du brauchst diese Hoffnung und Hoffnung hat einen Namen, das ist Jesus. Du brauchst Jesus in deinem Leben, du willst Jesus annehmen und du willst Ja sagen, du willst Kind Gottes werden. Du darfst deine Hand in den Himmel strecken, einfach als Zeichen für mich, dass ich gleich mit dir beten darf. Sei mutig, wenn du heute Morgen hier bist, danke für deine Hand. Ist noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen will? Danke auch für deine Hand. Ist noch jemand hier? Du hast heute die Möglichkeit, Ja zu sagen zu dieser Hoffnung, zu diesem Frieden. Herrlich. Ich will noch mit uns beten und du darfst gerne dieses Gebet mitsprechen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Und wenn du dieses Gebet mitsprichst, dann glauben wir daran, dass sich was verändert, dass du dein Leben in Gottes Hand gibst und das neues Leben beginnt mit ihm. Und wir als Gemeinde, wir wollen dich bei diesem Gebet unterstützen. Und wir beten gemeinsam, ihr dürft mir einfach nachsprechen. Danke, Jesus, dass du für uns gekommen bist, dass wir nicht mehr leisten müssen, sondern dass du für uns geleistet hast. Danke für dein Kreuz, das uns Freiheit schenkt, das uns Hoffnung gibt, das uns das ewige Leben schenkt. Wir folgen dir nach, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, was uns ausmacht. Du bist unser Retter, unser Gott und unser Herr. Ich folge dir nach. Amen, Amen. Komm, lass uns mal einen Applaus geben für die Menschen, die sich entschieden haben. Und das ist so eine gute Entscheidung. Und auch wenn du dich vielleicht nicht getraut hast, dich zu melden, ich will dich so ermutigen, lass das nicht einfach an dir vorübergehen, sondern mach das heute fest in deinem Herzen. Komm zu Jesus. Nachher wird hier auch das Gebetsteam sein. Lass für dich beten. Geh nach Hause, geh auf die Knie, fang an zu beten. Schnapp dir eine Bibel, fang an darin zu lesen, weil wir glauben, dass das Gottes lebendiges Wort ist, wie er zu dir sprechen will heute noch. Und ich will dich ermutigen, such dir ein geistliches Zuhause, such dir eine Kleingruppe und geh nächste Schritte im Glauben. Und du wirst Dinge erleben, die einfach nur herrlich sind. Und ich will dich dazu ermutigen. Und jetzt lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Und wir wollen einfach Gott nochmal die Ehre geben. Wir wollen ihn anbeten und wollen einfach unser Herz ausrichten auf das, was er getan hat. Und du darfst einfach in deinem Herzen nochmal auf die Predigt reagieren und bet Gott an in deinem Herzen. Sing die Worship-Lieder wirklich mit von Herzen. Und das wollen wir jetzt tun.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.